Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
Women Hit Harder, eine neue Folge mit Franziska Böhler, die ihr wahrscheinlich alle kennt von The Fabulous Franzi auf Instagram, I'm a Nurse. Und schön, dass es klappt, trotz Zoom, dass wir hier miteinander sprechen können.
Ja, wir haben es ja schon einmal verschoben, ne? Wegen shit fucking Corona, aber jetzt klappt es ja Gott sei Dank.
Jetzt gibt es kein Zurück sozusagen.
Ja.
Dann lass mich mal direkt mit der Tür ins Haus fallen. Dein Buch ist wahrscheinlich auch der Dreh- und Angelpunkt deines ganzen Geschehens, oder?
Ach, also ich mache den Blog, habe ich ja jetzt schon seit 3 Jahren ungefähr, seit 2017. Und das Buch kam letztes Jahr im August raus. Und ich habe mir ja schon erhofft, dass es erfolgreich ist und dass viele Leute das lesen wollen, wobei ich echt Angst hatte, dass es vielleicht so ein bisschen in der Versenkung verschwindet, weil es so, ja, krankenpflegespezifisch ist. Aber dem war ja dann Gott sei Dank nicht so. Und wir sind bis zum heutigen Tag in der Spiegel-Bestsellerliste und das freut mich wirklich wie ein Schnitzel, weil das auch so viele Leute lesen, die beruflich nichts mit der Pflege zu tun haben, also wirklich gar nichts. Und das zeigen auch so ein bisschen die Bewertungen bei Amazon. Und das ist echt, das ist der Knaller. Ja, und jetzt bin ich natürlich auch so ein paar Mal unterwegs gewesen. Ständig viele Pressetermine. Und ja, das macht aber jetzt so langsam auch ein bisschen müde, muss ich sagen.
Also, aber man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja einen Ehemann, um den du dich quasi kümmerst. Der ist zwar selber auch Chirurg, aber nichtsdestotrotz, den hast du ja auch. Dann hast du 2 Kinder, dann hast du einen Vollzeitjob. Dann bist du quasi ja noch auf Instagram sehr aktiv und hast ja auch eine Stimme und eine Meinung. Und Leute wollen ja unbedingt auch was davon hören. Und man merkt ja auch, so wie du deine Storys auch gestaltest und deinen Content. Also da gibt es ja wirklich viel zu sagen und du holst die Menschen einfach ab.
Ja, ich habe nur das Gefühl zur Zeit oder gerade, dass ich irgendwie gegen so eine Wand renne. Ne? Also wir haben die Stern-Petition ja jetzt auch im Januar veröffentlicht mit 250.000 Unterschriften und alle hoffen so ein bisschen auf den 1. März, wenn das debattiert wird im Bundestag. Aber ja, es ist halt vor jedem Wahlkampf so ein bisschen, wir nehmen euch ernst, wir nehmen euch wahr, ja, wir wissen, es ist ganz schlimm, ja, wir tun was dagegen und dann passiert dann einfach nichts, ja. Es ist so frustrierend einfach mit der Zeit, ja, dass man sich da echt Arme und Beine ausreißt, auch Öffentlichkeitsarbeit betreibt, sich politisch engagiert, ja, und dann herrscht Stillstand.
Also, wovon Franzi gerade spricht, das ist nochmal, also die Petition einerseits, aber Franzi war am 14.01.2021 auf dem Cover des Sterns mit dem Tenor oder Titel Pflege braucht Würde.
Ja, genau.
Genau, und das war ja eigentlich auch nur, ja, es war ja an der Zeit, dass das mal wieder auch thematisiert wird, denn es wird oft thematisiert und dann fällt es irgendwie wieder hinten runter. Mhm. Und ich meine, die im Pflegedienst arbeiten oder auch viel mit Menschen arbeiten, da fragt man sich immer, ey, sag mal, kriegen die das nicht mit? Ja, also.
Ja, es muss wehtun, es muss anhaltend wehtun. Ne? Das darf halt einfach nicht in Vergessenheit geraten. Also gerade bei Entscheidungsträgern und da müssen wir weiter mitmischen, das ist ganz wichtig.
Erzähl doch mal, wie es aktuell bei dir so ist im Beruf mit der ganzen Pandemie-Problematik und Pflegebetten und so.
Also ich bin ja letztes Jahr im Mai in die Anästhesie gewechselt von der Intensivstation. Ich habe 13 Jahre da gearbeitet. Und habe auch die erste Welle noch mitgemacht, beziehungsweise ich war schon 2 Wochen weg, bin dann wieder zurück, um auszuhelfen. Ja, und jetzt, wie gesagt, bin ich in der Anästhesie, wir machen von Montag bis Freitag Narkosen, also ich bin raus aus dem Akutbereich. Den Unterschied merke ich gewaltig, wenn ich abends heimkomme. Ne? Also mein Puls ist nicht mehr bei 200, sondern eher bei 105.
Solide.
Ja, und das ist halt einfach auch, also der Grund, warum ich gewechselt habe, ist eigentlich privater Natur, weil wir als Familie keine Zeit mehr hatten an den Wochenenden. Wir haben uns kaum noch gesehen. Ja, mein Mann ist ja auch Chirurg, hat Bereitschaftsdienste, muss Wochenenden arbeiten und es ist einfach so, dass kein Job der Welt ist es wert, dass ich meine Kinder nur ein Wochenende im Monat sehe. Ja, und das wollte ich ändern. Aber ich habe ja trotzdem noch guten Kontakt auf meine alte Station, beziehungsweise kriege das ja über Social Media auch wieder gespielt. Und so allgemein vom Feeling her ist es halt echt eine Timeline des Grauens, was wir so im letzten Jahr durchgemacht haben. Also es war ganz davon abgesehen, dass wir ja vor Corona schon brutale Probleme hatten, Personal zu finden und zu halten. Also das ist ja nichts Neues, auch dass man Betten sperren musste wegen Personalmangel. Und meine Covid hat das halt nur verstärkt, das Problem. Aber während der ersten Welle waren eigentlich alle motiviert, würde ich sagen, wirklich motiviert. Es lag nicht zuletzt auch daran, dass man durch dieses ganze Geklatsche und die Presse einfach gesehen wurde. Und da hatte man schon das Gefühl, oh, wir werden wahrgenommen. Und ja, das war kein schlechtes Gefühl, ja, auch wenn der Applaus jetzt im Nachgang symbolisch wirklich nicht, also wollen wir nicht drüber reden, wie das über die Applaus, ja. Aber wie gesagt, alle waren eigentlich fest entschlossen, das zu wuppen und wollten das auch. Ja, und dann kamen so Sachen wie Pflegebonus, der dann nur in die Altenpflege ging, nicht in die Krankenpflege. Dann hat man ausgerechnet, wer kriegt ihn denn nicht. Dann sind Kliniken durch so eine bekloppte Statistik gefallen und haben ihn dann nicht gekriegt, obwohl sie genauso viel am Bett gearbeitet haben. Ja. Dann ging es weiter mit Nivea-Cremedosen, mit Plätzchen, mit Lavendel, den man zu Ehren der Corona-Helden gepflanzt hat. Also so richtig ekelhafte Symbolpolitik. So häppchenweise irgendwas hingeworfen, sei zufrieden, vielen Dank, warmer Händedruck. Hm. Naja, und dann kam die zweite Welle. Und die hat die Krankenhäuser, glaube ich, noch mal viel härter getroffen als die erste im Frühjahr. Und die Kollegen sind einfach, die sind einfach müde. Die sind einfach fix und alle jetzt nach diesem Jahr. Demoralisiert, körperlich und psychisch, glaube ich, auch am Ende ihrer Kräfte. Und ja, was ich so mitkriege, ist, dass ganz viele einfach überlegen, hinzuschmeißen und auch schon aussteigen, dass viele Auszubildende ihre Ausbildung auch abgebrochen haben, weil man in Zeiten von Pandemie ja auch keine gute Anleitungssituation gewährleisten kann. Und es ist einfach eine schlechte Stimmung. Ich glaube, egal in welchem Haus man da nachfragt oder sich umhört, also es sieht nicht gut aus.
Und hast du so eine Vision oder hast du eine Idee, wie sich das verändern könnte, dass man nicht mehr demoralisiert, sondern im Gegenteil wieder stärkt, motiviert und die Leute zurückholt?
Ja, dazu müssten die Rahmenbedingungen passen. Dazu müsste man einiges tun. Und es fehlt halt einfach diese, niemand haut auf den Tisch und gibt eine verbindliche Ansage, ein verbindliches Versprechen, hat ein Konzept oder hat einen Plan, um längerfristig einfach was zu tun. Es kommt einfach nichts. Und was wir brauchen, ist zum einen mehr Personal. Wie kriegen wir mehr Personal? Eine Sache ist, das wäre eine Stellschraube, dass man an den Gehältern arbeitet, weil das ist ganz wichtig. Für seine Arbeit will man ja auch entsprechend bezahlt werden und man muss einfach ganz klar sagen, dass wir konkurrenzfähig bleiben müssen zu zum Beispiel Ausbildungsberufen in der Industrie. Wie will ich denn einem Auszubildenden klar machen, dass er jetzt in die Pflege gehen soll, wenn er doch woanders, was weiß ich, das Doppelte verdient, ja, auch im Dreischichtsystem an Wochenenden und an Feiertagen, aber die bezahlen die Leute anders. Und dann haben wir natürlich ein allgemeines Problem mit der Finanzierung. Also unser Gesundheitssystem steht, was seine Finanzierung betrifft, auf sehr wackeligen Füßen und auf sehr fragwürdigen Füßen. Und auch das muss man überdenken und müsste das einfach reformieren. Dann führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und auch, dass wir jahrelang Personal abgebaut und eingespart haben, das war ja eine Milchmädchenrechnung, das kriegen wir jetzt natürlich zu spüren. Da gibt es super viele Sachen und die Pflege an sich ist natürlich auch schlecht organisiert. Das ist jetzt ein Problem auf unserer Seite. Wir haben halt keine Lobby. Ne? Also das ist auch wirklich bedenklich, dass wir da so schlecht vertreten sind.
Das ist eigentlich echt gar nicht zu glauben. Gut, jetzt kriegt man natürlich auch, ich habe ja nun auch den einen oder anderen Arzt, den ich kenne, auch im Sport braucht man die ja. Ja, aber ich sag mal, man ist ja im seltensten Fall wirklich in der Akutbetreuung, ja. Mhm. Also bei uns geht es ja irgendwie um Physio, mal einen Blutcheck, um irgendwelche Sporttests, aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was momentan da abgeht. Und ich hätte echt gedacht, dass auch gerade nachdem dein Buch ja auch so populär ist und dass du ja auch da Storys machst und dass es ja auch bekannt ist und anklingt in der Politik, dass es irgendwie ernst genommen wird. Aber scheinbar ist das nur so, ja. Oh.
Ja, also ich glaube, das ist halt so ein bisschen Sensibilisierung von der Gesellschaft. Ne? Also ich glaube, der eine oder andere hat mit Sicherheit nicht gewusst, was da im Argen liegt und wie es sich auswirkt. Dass zum Beispiel unfallchirurgische Zentren oder Kliniken, die viele Prothetik machen, Knieprothesen, Hüftprothesen, dass die wirtschaftlich sehr, sehr gut dastehen, weil das einfach gut vergütet wird, so ein Gelenkersatz, während Geburtskliniken oder Pädiatrien einfach sich wirtschaftlich nicht rentieren, weil sich kranke Kinder einfach nicht rentieren, weil das einfach schlecht bezahlt wird, ne, vom Fall gesehen jetzt. So Sachen. Ich glaube, das ist nicht jedem bewusst und deswegen muss man sich einfach oder müssen wir uns fragen, ob wir das möchten. Für so ein System möchten, auch für uns, weil ja, wir kriegen Kinder, jeder Zweite stirbt im Krankenhaus, wir haben alle Eltern, die älter werden, Großeltern und wir selber, also es ist ja keiner, kann sich Gesundheit kaufen, lebenslänglich, wissen wir ja alle nicht und ich glaube, keiner möchte diese Priorität haben, dass die Menschlichkeit einfach, das ist ja leider so, immer zu kurz kommt, ne, und Das ist die große ethische Frage. Was ist uns gute Pflege wert?
Ja, ich glaube auch, das haben viele Menschen demütig auch im letzten Jahr erkannt, dass nichts so fragil ist wie die Gesundheit. Und all diejenigen, die gesagt haben, ja, ach, mache ich morgen, mache ich nächste Woche, mache ich, weiß ich nicht, die haben jetzt auch mal gesehen, oh, ist ja nicht alles so planbar, wie man es vielleicht gern auf dem Papier hätte.
Es ist gar nichts planbar, gar nichts. Also ich meine, ich kann jetzt zur Tür rausgehen und dann kann mich ein Auto umfahren. Ciao.
Das, tschüssi. Ja. Das meint man nicht. Aber ja, das ist tatsächlich auch meine Einstellung zu der ganzen Thematik, wo wir sagen, ganz gefasst irgendwie, ja? Hm. Nicht so blauäugig.
Ja, auch, ja, wie gesagt, also wir haben, meine Mutter ist zum Beispiel, meine Mutter ist 60, Anfang 60. Mein Papa ist vor 3 Jahren gestorben und ich denke oft drüber nach, was mache ich denn in 20 Jahren zum Beispiel, wenn die älter wird. Also ich will es nicht hoffen, dass sie vielleicht auf Pflege angewiesen ist oder auch stationäre Pflege, aber auch davor kann ich die Augen nicht verschließen, ne? dass ich da auch selber noch in die Situation komme und mir dann was suchen muss, wo sie gut versorgt wird. Und man kann da ja auch was will ich machen, wenn es eben nicht so ist? In diese Situation will ich gar nicht erst kommen.
Kannst du eigentlich so pauschal sagen, welcher in all den Jahren deiner Erfahrung bzw. Tätigkeit als Nurse am bedeutendsten für dich war? Oder am einschneidendsten, dramatischsten, schönsten, irgendwie sowas?
Also ich habe, gut, da gibt es total viele Situationen. Gell? In 13 Jahren erlebt man viel und ganz breit gefächert. Aber ich erinnere mich halt an eine Situation, da haben wir ein Mann reanimiert, also dem ging es richtig schlecht den ganzen Tag. Das war also auch wirklich für mich kräftezehrend. Ne? Also ohne Pause, der Klassiker, also keine Pause gemacht, nichts getrunken, den ganzen Tag nicht auf dem Klo gewesen, weil es einfach so akut war und so zeitaufwendig. Und naja, keiner hat eigentlich mehr groß gedacht, dass das nochmal was wird. Wir sind alle davon ausgegangen, dass der sterben wird. Und da sind die Angehörigen noch da gewesen an dem Tag. Die waren dann auch eingebunden, haben das leider Gottes auch mitgekriegt. Solche Situationen sind ja auch nicht schön mit anzusehen. Ne? Also das war wirklich dramatisch und hat mir auch wirklich im Herzen wehgetan, weil ich gesehen habe, wie die Leute da leiden mussten und wie sehr sie mitgenommen waren. Naja, aber auf jeden Fall, dieser Mann hat es geschafft und ist auch wieder ganz gesund geworden. Und ich habe von der Familie eine Einladung gekriegt zu einer Party, und das war letztes Jahr, und dann bin ich da auch hingegangen und dann hatten die den Garten dekoriert, die Töchter, und hatten da so Plakate aufgestellt und da standen so Motivationszitate drauf, und dann bin ich da hochgegangen und ich kannte den Mann einfach nur noch so, meine letzte Erinnerung war so ein schwerkranker Intensivpatient mit Tracheostoma. Ja, wie die Leute halt aussehen, wenn sie im Bett liegen, ja, und dann steht er da plötzlich und ich denke, mir ist er das, und dann steht er da wirklich in seinem Garten, 20 Kilo leichter, gezeichnet durch diesen Krankenhausaufenthalt, aber hat irgendwie eine Flasche Bier in der Hand und sagt, hallo Franzi. Ne, und das ist schon, da denkt man sich schon so, cool, richtig
geile cool Scheiße. Ist.
Und ich glaube, dass es viele solcher Patienten gibt, aber es kommt eben nicht jeder zurück auf Station und sagt, hallo, hier bin ich bin wieder gesund. Ich krieg das, das kriegen wir ja ganz oft gar nicht mit, wenn die Leute dann auf Reha gehen oder werden verlegt. Ne? Aber das macht einem dann nochmal so ein bisschen bewusst, so, ja, da hast du schon deinen Anteil geleistet. Und das ist ein gutes Gefühl.
Ja, absolut, ohne Frage. Das ist sogar ein schönes Gefühl. Bei mir wird direkt warm, wenn du mir das nur erzählst.
Women Hit Harder wird unterstützt von Mallantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CBD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Mallantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CBD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort Women Hit Harder bekommt ihr auf www.mallantis.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund.
Sag mal, malst du eigentlich nebenbei?
Ja, das ist immer so, ich male Sternchen irgendwie.
Ich kenne mich nämlich, wenn irgendwie Papier und man spricht und dann malt man immer, das ist so auch konzentrationsfördernd.
Ja, genau, das habe ich nämlich gelesen und ich muss ja Konzentrationsübungen machen, weil meine Corona-Birne noch nicht ganz so läuft, wie ich es gerne hätte. Aber das ist tatsächlich auch so, wenn ich telefoniere, male ich Sterne.
Und sind die schon besser geworden? Ich habe das Gefühl, meine sehen jedes Mal gleich blöd aus.
Ich werde symmetrischer.
Okay, sehr schön. Du, dann lass uns doch mal bei was ganz Einfachem weitermachen. Das sollte auch mit Corona-Birne, wie du sie ja genannt hast, funktionieren. Die Rubrik heißt 15 schnelle Fragen.
Ui. Okay, gut. Okay, warte, ich trinke mal einen Schluck Wasser.
Okay, ich trinke einen Schluck Tee. So,
sind Sie. Oh, da bin ich schlecht in so Sachen, jetzt bin ich gespannt.
Ach, komm, das ist ja, ganz. Ja.
Gut,
Kaffee ja. Oder Tee?
Kaffee.
Haus oder Wohnung?
Haus.
Fahrrad oder Auto?
Auto.
Bahn oder Flugzeug?
Flugzeug.
Weiß oder schwarz?
Weiß.
Halb leer oder halb voll?
Halb leer.
Bar oder zu Hause?
Die Bar zu Hause.
Ah, okay. Verstehe. Pumps oder Sneakers?
Sneakers.
Job oder Familie?
Familie.
Wasser still oder mit Sprudel?
Mit Sprudel.
Wassereis oder Milcheis?
Ich hasse Eis, gar kein Eis.
Was?
Nee.
Wie kann man denn Eis nicht lieben?
Ich mag kein Eis, ich hasse Eis, ehrlich. Mag
Und was liebst du stattdessen?
Nix, ich mag nichts Süßes, ich esse auch nichts Süßes, ich nasche nicht. Das Problem ist, ich kann zwei Thunfischspitzen mit Extrakäse verdrücken und so ein riesen Wurstbrötchen, so, das kriege ich hin. Oder drei Bratwürste. So, ich bin so der Typ
deftig. Deftig, richtig deftig muss es sein.
Überrascht.
Joggen oder Radeln?
Radeln.
Sommer oder Winterurlaub?
Doch, Sommer.
Oh, Sommer. Alle sagen Sommer, ne? Irgendwie mal Abstand von alledem. 30 mal Achterbahn oder mit mir ins Oktagon steigen?
Ins was steigen?
In den also ins Oktagon, in den Käfig. Die Kampffläche, wo wir drin kämpfen.
Boah, dann lieber kämpfen. Achterbahn muss ich kotzen, Leute, das vertrage ich gar nicht.
So, und die letzte Frage für 1 Million Euro. 10 deiner Lebensjahre nehmen lassen, ja oder nein?
Nein.
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 Okay, du bist schon zumindest mit diesem Teil befreit oder von diesem Teil befreit.
Ach, guck mal, das ging jetzt schnell. Ich dachte, ich muss jetzt so Fragen beantworten wie, was kostet ein halbes Pfund Butter? Sowas kann ich nämlich nicht.
Oh, nee. Oh, nee. Aber wenn wir schon dabei sind, wäre es ja mega cool, wenn du dich mal in 3 Worten beziehungsweise 3 Sätzen beschreiben könntest.
Also ich habe eine Vorliebe für anzügliche Tassen. Ich mag eigentlich keine Menschen. Und wäre immer schon gerne mal eine Wasserleiche im Tatort gewesen.
Echt, ja? Eine ja. Wasserleiche?
Eine Wasserleiche, aber ich habe spezielle Ansprüche. Ich möchte eine schöne Wasserleiche sein, so wie Kylie Minogue in Where the Wild Roses Grow. Also vital, rote Lippen, schön und dann in so einem Rosenteich. Ja, die wollen mich aber nicht. Also ich dränge mich jedem Redakteur auf und gucke, wer hat Kontakte so, aber das sieht schlecht aus.
Oh mein Gott, das ist voll witzig, dass du das sagst. Ich hatte mich vor Jahren, da war ich noch im Studium, habe ich noch in Leipzig gewohnt, aber da gibt es eine Agentur Wanted. Die machen so die ganze ARD und ZDF-Produktion. Und neulich habe ich eine E-Mail gekriegt, ob ich nicht eine Tote sein möchte. Also die Frau von irgendjemandem, die quasi umgebracht wurde.
Ob du mich da vermitteln willst.
Ey, ohne Scheiß, ich habe echt hart mit mir gerungen, weil das war so der Drehtag, also der wäre morgen. Das war ein Tag vor meinem Geburtstag und ich dachte so, oh Gott, ist das jetzt so ein Zeichen?
Ja, sie wird 30, das Leben ist vorbei.
Oh Gott, ich dachte ja 31, aber nee, ich habe zwar zugesagt, aber ich habe dann nichts mehr gehört. Wahrscheinlich haben sie sich für ein anderes totes Mädchen, Frau entschieden.
Ja,
oh, sehr witzig. Okay, dann weiter geht's. Ich liebe Punkt, Punkt, Punkt.
Meine Kinder.
Oh, das ist gut. Ich hasse.
Oh, ich hasse so viel zurzeit.
Komm, hau raus. Mach's dir leicht.
Ach, ich hasse so unreflektierte Menschen, die Trollkommentare im Internet abgeben.
Da bleibt mir direkt der Schluck Wasser am Hals hängen. Da frage ich mich auch manchmal, einfach nur, ey.
Ja.
Ja, okay. Franzi, was war dein größter Fehlkauf?
Ich fürchte das Peloton, das ich mir gekauft habe, während ich in Quarantäne war.
Was ist denn das? Was ist denn das?
Das ist so ein, guck mal, wie unhöflich, so, hä? Wie bitte heißt das? Oh Gott. Das ist so ein Spinning-Bike mit Monitor.
Ah.
Fahren, ne, mit Dingen, also so ein Hightech-Gerät. Und ich war ja erst als Kontaktperson hier in Quarantäne, als ich noch gar nichts hatte, ne, bevor mein Mann mich quasi angeseucht hat. Und dann war mir hier so saulangweilig. Und dann dachte ich so, muss ich irgendwas machen. Fitnessstudio hat ja auch zu. Und oh, es ist kalt, Radfahren draußen geht nicht. Ich habe mir so ein blödes Peloton-Ding bestellt. Es ist noch nicht da, aber ich habe die Befürchtung, dass es Staub ansetzt. Die sind ja auch nicht günstig, die Dinge. Aber naja.
Nee, voll nicht. Aber ich meine, ihr könnt ja danach euer Haus umfunktionieren, oder? In so einen Fitnesskeller. Kannst du richtig ballern gehen.
Ja, das ist Gregors Plan hier. Das hat er schon gesagt. Bauen wir um und dann kommt da noch eine Ruderbank. Ah, ja, so, ja.
Ja, aber das ist tatsächlich, ich habe bei mir im Schlafzimmer auch ein Sportgerät, da kann man Klimmzüge und so dran machen und Dips und solche Sachen, ne? Und ich bin zwar täglich dran, aber nichtsdestotrotz staubt es schon auch ein und ab und zu legt man mal eine Sporthose drüber oder vielleicht noch ein T-Shirt.
Ja.
Das ist so schrecklich.
Ja, also ich bin auch früher, also ich bin Spinning-Trainerin, aber das ist 10 Jahre her. Und habe auch einen Fitnesstrainerschein gemacht irgendwann mal und habe auch nebenher im Fitnessstudio gearbeitet. Aber ich bin auch selber, ich habe viel Sport gemacht, bevor ich Kinder gekriegt habe. Und ich muss echt sagen, den Ehrgeiz, den ich damals hatte, den kriege ich nie wieder. Also das bin ich auch nicht mehr. Ne? Also ich war so richtig verbissen irgendwie. Und heute denke ich mir, oh Gott, wie konntest du nur? Und jetzt bin ich halt immer so einmal die Woche bin ich ins Fitnessstudio gegangen, aber einfach nur ja, so fürs Wohlfühlen, ne? Nicht mehr so mit so Terrier-mäßig irgendwie, du musst jetzt. Und ich bin auch die sich mit so einem Eiweißshake gleich 3 Kilo schlanker fühlt. Ne?
Was hat sich denn aber geändert von so ganz besessen zu euch? Oh, ehrlich gesagt, nö.
Also ich glaube tatsächlich, die Kinder einfach, weil ich habe keine Zeit, ich hätte gar keine Zeit mehr, das Pensum durchzuziehen und ich bin auch viel zu müde. Ich bin viel zu müde. Das schaffe ich nicht mehr.
Oh ja, die Müdigkeit ist echt so ein Thema. Ich schiebe es aktuell auch aufs Wetter und so, aber es ist schrecklich, dass man einfach immer müde ist.
Ja. Wird nicht
besser. Na gut, dann lass uns doch mal direkt dabei bleiben. Was war dein schönster Moment ever?
Mein schönster Moment ever. Ich könnte jetzt sagen, die Geburt meiner Kinder, aber das war eigentlich nicht so schön. Also Kinder kriegen war schon eine harte Nummer. Also sagen wir mal, 3 Stunden später war es dann schön. Aber wenn ich mir jetzt was anderes, was war denn noch schön? Oh, mein Heiratsantrag war schön.
Erzähl mal, lass mich mal teilhaben.
Gibt
Lass
eine
uns
gute
mal teilhaben.
Geschichte? Gibt es eine gute Geschichte dazu? Weil, also es gab wohl, also der eigentliche Heiratsantrag war auf einem Kreuzfahrtschiff vorne, ne, so Jack, vorne auf dem Ding, unter dem Sternenhimmel. So, aber das ist eine lame Geschichte. Die Geschichte davor ist die gute. Das war nämlich der erste Versuch und da hat er sich den Ring eingesteckt und wir waren auf so einer einsamen Insel, irgendwo in der Karibik. Und dann also der Plan war, am Strand entlang zu latschen, so richtig cheesy und mir dann da einen Antrag zu machen. Und eigentlich ganz lustig, wenn er das heute erzählt. Und er war gerade im Begriff quasi, den Ring schon in der Badehose, in der Tasche und da ankerte dann ein Boot. Und da sind lauter Nackte rausgekommen und die haben dann so ein Nude-Barbecue aufgebaut. Ja, und dann war es dann vorbei mit der Romantik, ne? Also da sind dann Würstchen gegrillt worden. Das waren 10 nackte Menschen, die da mit so einem kleinen Beiboot irgendwie kamen und dann gab es Nudisten-Barbecue und da war der Heiratsantrag dann Geschichte. Ja.
Habt ihr euch erstmal eine Runde totgelacht?
Also das war, nee, ja. Es war so ein bisschen befremdlich, ne? Also es ist so ein Inselidyll irgendwie und auf einmal sind da so viele unbekleidete Franzosen. Das war schon creepy.
Oh Mann. Aber er hat es dir dann noch, hat dir noch mal einen Antrag gemacht.
Ja, dann quasi den Abend drauf, dann auf dem Schiff, dann ja.
Als alles sicher war.
Also ja, genau, keine nackte Gefahr mehr.
Gefahr ohne Anzug, mit Anzug. Was ist eigentlich, ich weiß, es ist immer so ein bisschen pauschalisiert, ist ja klar, aber so, was ist dein größter Traum? Hast du sowas überhaupt? Weil du hast ja jetzt eigentlich schon alles, was man sich vorstellen kann, erreicht.
Ach, guck mal, das haben wir schon abgehandelt, die Tatortwasserleiche.
Ah ja, okay, ja, da ist noch was
Das
offen,
ist
das
ein
stimmt.
Life-Goal, ne? So blöd, wie es anhört, aber das ist ja, ich fürchte, das erreiche ich nicht mehr. Also mein größter Traum ist wirklich, dass sich in diesem Pflegesystem einfach was ändert und dass ich da auch vielleicht einen kleinen Beitrag leisten konnte. Also vielleicht ich weiß nicht, sowas geht nicht von heute auf morgen, in 15 Jahren, dass sich die Berufsgruppe irgendwie vielleicht wieder ein bisschen, dass wir zusammenfinden, dass wir wirklich uns irgendwie organisieren können, dass man dann politisch irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt, ich weiß es nicht. Also das muss einfach besser werden und das würde ich mir wünschen, dass wir das hinkriegen.
Also mein Eindruck ist so mal jetzt von extern, ne, dass das absolut möglich ist. Ich meine, du hast mit deiner Art, wie du drauf bist, triggerst du ja viele Menschen. Und du bist irgendwie zugänglich, aber hast trotzdem total die Ahnung vom System. Du bist Wort- und Redegewandt, siehst dazu gut aus, hast dein Buch rausgebracht und viele Menschen wollen deine Meinung zu Themen hören. Und du bist ja jetzt auch schon in diversen Formaten gewesen, warst auf dem Cover. Ich glaube, dass das eigentlich nicht mehr lange dauern wird. Das ist immer so richtig knallt.
Ja, aber dazu, also man muss halt echt sagen, dass Politik entscheidet über die Pflege und über Rahmenbedingungen und auch über das System an sich, ne? Und da kann, ja, also wie gesagt, da müssen andere Steine noch ins Rollen kommen, dass man wirklich irgendwie Mitspracherecht in politischen Gremien kriegt. Lobbyisten gehen im Bundestag ein und aus. Wir müssen das auch hinkriegen. Also da müssen wir besser vertreten sein. Und ich kann nur als kleiner Appell sagen, dieses Jahr oder sobald Wahlen anstehen, bitte anders wählen. Kleiner Hinweis meinerseits.
Das habe ich jetzt schon auch öfter mal gehört. Also ich glaube, da sollte sich unbedingt was ändern.
Women Hit Harder wird unterstützt von Berserker Coffee, dem stärksten Kaffee der Welt. Das ist Kaffee wie ein Schlag ins Gesicht, aber von einem Engel. Denn er enthält 237 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, während herkömmlicher Kaffee etwa 80 Milligramm enthält. Mit dem Rabattcode WOMENHITHARDER erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellungen. Wenn Berserker Coffee nicht der stärkste Kaffee ist, den ihr je getrunken habt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. So besagt es der Berserker-Kodex. Also, wecke jetzt den Berserker in dir mit Women Hit Harder, denn alles andere ist Muckefuck.
Worauf achtest du bei anderen Menschen?
Ob sie mir in die Augen schauen können. Ob sie mir in die Augen schauen können und ich merke sofort innerhalb von 2 oder 3 Minuten, ob mir derjenige sympathisch ist oder ob ich ihm sympathisch bin.
Hm. Wo schaust du jetzt gerade hin? Auf deinen Monitor.
Ja.
Es ist auch immer voll schwer, finde ich, rauszufinden, wo man jetzt genau hingucken muss in so vielen Aufzeichnungsfenstern.
Ja. Das ist eh, verwirrt mich immer. Also auch diese Webinare verwirren mich total, weil ich nie weiß, wen ich jetzt angucken soll.
Ich finde es auch ganz genau, da gibt es komisch, da gucken Leute da hin und da ist aber eigentlich die Kamera und du denkst so, hallo?
Ja.
Was ist denn da los?
Das ist, verwirrt mich total, bin total überfordert, ja. Weil, aber wenn ich versuche irgendwie mal so dich anzugucken, wenn ich da oben hingucke, wo eigentlich die Kamera ist, habe ich das Gefühl, ich rede mit der Kiste. Das ist auch irgendwie
Ich wollte eigentlich nochmal auf dein Trauma zu sprechen kommen mit dem Waschbecken und dem Biomüll. Das ist ja voll verschärft. Ist das noch aus der Kindheit übrig geblieben?
Ich weiß es nicht. Aber ich muss mir original, ne, immer wenn so, ich meine, bleibt ja immer was so in dem Sieb hängen, in der Spüle so. Ja. Und ich muss mir vorstellen, ich müsste es essen. Jedes Mal. Und das hebt mich, wenn ich dieses Sieb. Also, ich meine, rein beruflich habe ich schon ganz andere Sachen gesehen. Und, ne, aber das ist die Hölle für mich. Biomüll. Ganz schlecht.
Das Schlimmste, was mir, glaube ich, widerfahren ist, war mal im Krankenhaus und ich musste irgendwie, ich konnte wegen Kreislaufgeschichten nicht aufstehen und ich musste mal in so eine Schale pullern. Mm. Oh Gott, das war mir so peinlich. Ich bin da so gestorben. Ich habe gar nicht mehr gekriegt. Ne? Aber das ist ja irgendwie für total normal und ey, die freuen sich, wenn man nur pullert.
Ja. Also das ist wirklich so dieses Bettpfannending, das ist mehr blöd für den Patient, uns ist das gerade wurscht.
Ja, aber ich glaube, man fragt sich doch immer so, oh Gott, man ist jetzt gerade hier einfach voll der Patient. Also es gibt gerade keinen Weg raus und man hätte es irgendwie gern anders. Ne? Man ist ja sonst auch immer sehr auf sich gestellt und macht so sein Ding, aber wenn man nicht anders kann, dann... Und ich meine, es gibt ja, weiß Gott, noch ganz andere Geschichten, Dauerkatheter und so weiter und so fort. Ne?
Ja, da gibt es noch, oh Gott, ja. Das ist ja noch das kleinere Übel. Pullern in die Bettpfanne, ja.
Das ist echt, da würde man jetzt so mit ein bisschen Abstand sage ich auch, ja mein Gott, halb so wild.
Ja. Biomüll ist schlimmer, finde ich.
Was ist schlimmer?
Biomüll.
Ach so, Biomüll, ja. Ich habe früher da relativ resolut getrennt, aber hier bei uns in Berlin wird wenig darauf geachtet, muss man sagen. Und das geht alles in die große Schwarze.
Oh, okay.
Eigentlich ziemlich doof.
Ja. Ich bin stolze Besitzerin eines Komposts, deswegen muss ich hier trennen auch.
Aber das ist tatsächlich ja schön für eure Pflanzen dann, ne?
Ja.
Die gehen sozusagen ab wie Schmidts Katze dann.
Ja, guter Dünger.
Sag mal, lass uns doch nochmal vielleicht doch ein bisschen beim Klinikalltag bleiben. Ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst, ob es dir schon irgendwie aus den Ohren rauskommt. Du wirst ja auch oft dazu befragt. Oder ob es eigentlich schon wie so ein innerer Motor ist, dass du sagst, ey, du musst mal drüber sprechen und aufräumen.
Ich habe neulich, habe ich mir mal überlegt, oder dachte ich mir so, ich erzähle irgendwie immer dasselbe. Und dann habe ich, da war mein nächster Gedanke, ob die Menschen nicht schon satt gesehen sind an meinem Face irgendwie überall. Weil ich gefühlt zu einer Zeit war ich überall irgendwo und mein Gesicht und immer dieselbe Pose und irgendwie habe ich immer dasselbe erzählt. Aber das ist ja eigentlich auch logisch, sagte dann auch meine Freundin, du, das ist ja unglaubwürdig, würdest du irgendwas anderes erzählen? Und dann sind die Medien, die medialen Portale natürlich auch immer, ob es Print ist oder irgendwie ein Internetding oder was weiß ich, Nachrichtenportal ist ja auch immer unterschiedlich. Aber für mich ist das komisch, weil ich immer denselben Kram erzähle.
Ja. Ich kenne das ja nur, dass es bei mir dann um meinen Job oder meinen Sport oder so geht und man denkt sich, oh, hat man jetzt schon alles... keine Ahnung, 30 Millionen Mal gehört und wen interessiert es, aber letztlich kann man ja nicht davon ausgehen, dass alle anderen das auch immer gehört haben, was man so selber weiß, ne?
Ja.
Ich glaube, wir haben da so eine Sache gemeinsam, dass wenn wir die Sachen erzählen, das ist ja irgendwie auch spannend und dann wollen die Leute das auch einfach wissen. Man erzählt es ja nicht so, ja und dann, sondern man erzählt ja schon in einem gewissen Spannungsbogen auch die Geschichte.
Ja, das stimmt.
Und ich vor allen Dingen finde ich interessant, dass irgendwie dein Buch ja recht jung draußen ist, aber trotz alledem, dass so eine Wirkung hinterlassen hat. Weil du bist ja damit wirklich überall. Bitte nicht sterben jetzt hier.
Ich habe mich verschluckt. Um Himmels Willen. Moment. Ja. Hat es eine Wirkung hinterlassen? Ja, ist es so?
Ich würde, was ich jetzt so mitbekomme, auf jeden Fall sagen, ja. Weißt du, ich bin zum Beispiel auf dich aufmerksam gemacht worden. Mir haben Fans vom Podcast geschrieben, weil ich frage ja öfter mal, was könnt ihr euch vorstellen, mit wem ich so spreche? Und dann hieß das echt so oft, ja, mach mal hier mit Franzi the Nurse.
Ach nee, echt?
Ja, wirklich.
Cool.
Und ich habe in meinem Kreis unglaublich viele Leute, die auch im Pflegebereich sind. Ne? Ob es ganz gleich, ob es jetzt im Klinikalltag ist, in der Physio- bzw. Osteopathie, alles, also sehr, sehr viel am Menschen. Und da scheint ein großes Bedürfnis zu sein, denn offensichtlich wird in der Politik wirklich total verkannt, welche wichtige Stellung diese Jobs haben. Ja? Ich meine, auch ein Physio als Sportler, der muss halt einfach gut sein und das muss klar sein für das, was der macht, dass er auch entsprechend entlohnt wird. Er stellt die ganzen Körper immer wieder her, ja. Und bei euch noch was ganz anderes. Ihr seid ja da auch im Akutbetrieb bzw. in der Anästhesie auch unglaublich wichtig. Ich meine, niemand möchte eine OP machen, ohne Anästhesie vorher gehabt zu haben.
Ja, die Anästhesie wird immer so ein bisschen belächelt, weil, ja, wie gesagt, es ist halt nicht kein Akutbereich, aber auf der anderen Seite, wie viele Leute haben Schiss vor der Narkose?
Alle.
Ja, die meisten machen sich echt nichts. Also ich nicht, ne? Ich muss ganz kurze Randnotiz, ich stehe auf Vollnarkosen, finde ich total geil.
Sagst du auch immer, möchtest bitte ganz langsam Propofol injiziert bekommen?
Nee, das nicht. Aber ich finde das ja super. Ne? So ein gratis Penematz am Tag. Oh, klasse. Na egal, aber die meisten Leute haben wirklich Schiss, einfach weil das ja auch so ein kleiner Kontrollverlust ist. Ne? Da steht jetzt einer oder zwei und du gibst die Kontrolle ab und dann haben halt die meisten so dieses. Ob ich jetzt wieder aufwache, ne? Das ist ja total häufig. Und dann sind sie nervös und aufgeregt und ist ja auch so. Also ich meine, liegt ja in unserer Hand, also auch die Narkoseführung und alles. Deswegen ist es immer, finde ich es immer blöd, wenn man gewisse Fachbereiche oder Berufe immer abwertet oder vergleicht oder sagt, nee, guck mal, das kann ja jeder. Also das, finde ich, gehört sich nicht, egal, was die Leute machen. Ne?
Oh Gott, sowas musst du dir anhören? Das kann ja jeder?
Ja gut, das ist so ein Argument mit der Pflege halt. Gerade die Altenpflege muss sich das gefallen lassen. Ne? So, was macht ihr denn da schon großartig mit den Alten? Und man muss halt auch aufpassen, dass sich diese Denke gerade in Zeiten von Fachkräftemangel nicht etabliert und dass man dann nicht sagt, naja komm, dann lernen wir hier mal schnell ein paar Leute in einem Crashkurs an oder so oder machen hier eine verkürzte Ausbildung oder so, weil wir Leute brauchen. Das darf auf keinen Fall passieren. Ne? Das ist ja totale Deprofessionalisierung und deswegen darf sich dieser Gedanke, so Pflege kann ja jeder, das bisschen, was weiß ich was, das darf sich überhaupt nicht festsetzen.
Nee, das ist ja schon, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja auch total anmaßend, ehrlich gesagt. Also ich kenne keinen Menschen, der darauf verzichten möchte, wenn es hart auf hart kommt.
Ja, also das ist halt, wie gesagt, ich glaube gerade die Kollegen in der Altenpflege müssen sich das oft anhören und da fehlt die Wertschätzung ja nochmal viel, viel mehr als bei uns in den Kliniken.
Wir müssen trotzdem, das tut mir leid, aber wir müssen noch mal ganz kurz in der Anästhesie bleiben. Kannst du mal, also so für Doofe, obwohl für Halbkluge, zu erklären, also ich habe mir nun auch schon das ein oder andere machen lassen, aber du kommst ja halt unten hin, dann wirst du umgebettet, dann wirst du verkabelt, dann kommt dieser erste so, ne, hier so Schluck.
Oh, das macht nicht jeder, das machen wir nicht.
Achso, dann wird auf jeden Fall meistens Propofol injiziert, dann gehst du so langsam weg und sobald du abtrittst, kommt ja dann die Beatmung ins Spiel, ne?
Ja, also es kommt drauf an, also es kommt immer drauf an, was gemacht wird. Ne? Also von der Operation ist eigentlich auch abhängig, wie man den Atemweg sichert, also ob man jetzt eine Larynxmaske nimmt oder einen Tubus, ne? Also es sind auch nochmal zwei Unterschiede. Und auch von der Dauer der OP, ne? Das ist ganz, ganz individuell. Und normalerweise ist es so, wir spritzen erst ein Opiat, also ist ein ganz starkes Schmerzmittel, ganz, ganz stark. Und dann kommt das gute Propofol. Und wenn der Patient intubiert wird, also quasi dieser Beatmungsschlauch, dann kommt noch ein Muskelrelaxant hinterher. Mm. Aber meistens bei den kleinen ambulanten Sachen, die jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten dauern, gibt es ein Opiat, dann gibt es Propofol, dann gibt es eine kurze Larynxmaske und dann hat sich das. Also wir machen jetzt, muss ich halt auch dazu sagen, wir machen viel elektive OPs, wir haben Belegbetten in der Klinik. Das ist jetzt nicht die große Herzchirurgie, Anästhesie, Kardioanästhesie, die wir machen. Wir machen viele Standardeingriffe. Aber das macht mir auch den Arbeitsalltag ja so nicht ruhig, aber einfach angenehmer als vorher auf der Intensivstation.
Willst du an dieser Stelle nochmal eine Botschaft entsenden an die vielleicht zukünftigen Patienten der Anästhesie?
An die Patienten?
Oder an wen auch immer, jemanden, den es vielleicht mal trifft?
Oh, wir sind gut ausgebildetes Fachpersonal im OP, beherrschen unser Handwerk und ich finde, man sollte sich auch ein bisschen auf dieses kleine Nickerchen freuen. Es ist super. Alle sagen danach, das war klasse, war das schön. Ist es schon vorbei?
Ist es leider schon vorbei?
Ja. Oh nein. Ja, Narkosen sind toll.
Okay. Ja, dann lass uns doch trotzdem nochmal zu deinem Buch zurückkommen, weil es ist ja nicht abzustreiten, dass eventuell ein zweiter Band ansteht, oder?
Ja, ich habe drüber nachgedacht. Also ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, aber ich habe auch im Hinterkopf, wie viel Scheißarbeit das war und dass ich gerade im Moment ja auch viel zu tun habe. Und dann frage ich mich, willst du das? Dann denke ich mir, eigentlich nicht. Also mal gucken. Also dieses Jahr fange ich mit Sicherheit nicht mit einem neuen Buch an. Vielleicht nächstes Jahr, mal schauen.
Ich denke auch immer dann so, wie es passt, ne? Aber trotzdem unbedingt immer die kleinen Anekdoten und kleinen Geschichten des Tages mit aufschreiben, dass man sie nicht vergisst.
Ja, genau, das ist ganz wichtig. Also immer irgendwas, wenn mir was einfällt, habe ich so ein Buch. Mach mir Notizen, schreib mir das rein und es ist schon, als wäre ich alt und dement mittlerweile, aber es hilft, ja.
Du, ein Journalist geht nie ohne Stift aus dem Haus zu sein. Da braucht maximal was zu schreiben, aber die haben wir meistens auch unsere kleinen Büchlein dabei. Ja. Ich bin ja auch ein haptischer Typ, ne? Ich kann das nicht haben, irgendwas aufs Handy zu, also manchmal vielleicht so, aber ich muss generell schreiben. Ich habe das Gefühl, ich muss es schreiben und wenn ich dann ein Erfolgsgefühl habe, wenn ich das geschafft habe, dann dieser Haken hinter und da nochmal durchstreichen. Ich kann am Handy gar nicht, geht es nicht.
Ich habe auch einen handschriftlichen Terminkalender, aber auch, weil ich einfach Schiss habe, dass mir die Kiste hier mal abstürzt und dann mein ganzes Leben im Arsch ist, weil da drin alles gespeichert ist. Ne? Also das, ich schreibe auch alles auf.
Das ist sehr, sehr gut. Keep it going on. Dann wollte ich jetzt doch von dir wissen, wie sieht denn eigentlich so deine typische Woche aus, beziehungsweise so dein typischer Zwei-Wochen-Tonus, kann man doch so schon sagen, ne?
Also ich plane meistens Samstag und Sonntag die Kinderbetreuung schon. Ich habe ja meinen Dienstplan dann meistens schon den habe ich so 2-3 Wochen vorher. Und dann kläre ich das mit den Omas, wie die Kinder quasi, wohin sie gehen, wann die Oma kommen muss und solche Sachen der Schule, im Kindergarten. Dann kläre ich dann auch meine ganzen Termine, die anstehen. Also ich versuche mich am Wochenende immer schon für die Woche zu organisieren. Und dann stehe ich eigentlich jeden Tag um 5 Uhr auf und dann mache ich Frühstück für die Kinder, mache ich die Brotboxen, dann gehe ich duschen. Und dann wecke ich die Kinder auf, dann wird der Große in die Schule geschickt. Also andersrum, ich wecke das große Kind auf. Das Kleine hat noch ein bisschen Schonzeit, die geht noch in den Kindergarten. Und meistens, wenn ich arbeiten muss, kommt eine der Omas dann morgens und dann bin ich schon weg, dann schlafen die beiden noch. Ich muss ja früh aus dem Haus auch. Ja, und wenn ich frei habe, wenn die Kinder dann unter sind, in Schule und Kindergarten, dann mache ich mit Gedanken, wie ich meinen Instagram-Content-Creation, meine Stories, manchmal natürlich auch Werbung nicht vordrehen muss. Ja, was so anfällt. Ne? Also Freunde treffen ist ja nicht mehr so seit ein paar Monaten. ja. Ich bin relativ durchgetaktet, kann ich sagen, eigentlich. Also wirklich, weil sonst würde es hier nicht funktionieren, einfach auch mit der Familie.
Aber ich muss sagen, es ist schon wirklich sehr respektabel, dass du das mit deinem Job durchziehst mit Kindern. Plus, ich meine, du machst ja den Job, also letztlich, ich hoffe, du nimmst mir jetzt den Begriff nicht über, aber du bist ja letztlich jetzt mittlerweile ein Influencer.
Ja.
Und es ist schon ein harter Tobak. Ich möchte das nicht jeden Tag machen müssen.
Ja, ich mache ja im Moment auch 2 Tage Storypause. Ich war gestern in Köln den ganzen Tag zum Drehen und das war auch maximal anstrengend. Also ich habe halt auch diese Corona-Nachwirkungen noch. Ne? Ich ermüde halt einfach schneller als vorher. Und ich kann dann irgendwann diesen Bildschirm auch nicht mehr sehen. Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe viereckige Augen, gucke immer nur auf das blöde Handy und dann kommen ja auch am Tag 500, 600 Direktnachrichten rein. Und dann muss man zwischendrin auch mal 2 Tage das Ding ausmachen. Ne? Das ist sonst so eine Reizüberflutung. Ich merke dann, ich schlafe schlecht, ich bin fahrig. Ja, also da muss man sich Grenzen setzen.
Nehmt ihr denn eure Handys mit ins Schlafzimmer oder ist das handyfreie Zone?
Ich nehme es mit, aber ich mache den Flugmodus rein. Ich brauche es ja für den Wecker. Wecker, ja, ich habe nur den Handywecker. Aber ich mache, sobald ich im Bett liege, Flugmodus an. Weil das ist ja auch, ich habe dann auch, guckst irgendwie einen Film und daddelst am Handy rum. Das ärgert mich dann immer, weil ich dann die Hälfte nicht mitkriege. Total bescheuert. Ja, und seitdem, also kaum liege ich in der Horizontalen, drehe ich den Saft ab.
Und denkst du manchmal, auch wenn du jetzt sozusagen deinen Ehemann als direkten Vergleich hast, ach Mann, hätte ich mal auch Medizin studiert? Oder bist du froh, dass du diese Examinierung als Krankenschwester gelernt hast?
Nö, ich bin zufrieden so mit dem. Also das ist das, was ich machen will. Der Unterschied, also nicht der Unterschied irgendwie zum Arztberuf, sondern dieser Patientenkontakt, den ich einfach habe. Also wir haben ja viel mehr Patientenkontakt. Das brauche ich und das wollte ich ja auch immer. Das haben die Ärzte ja in dem Ausmaß nicht. Und nein, also muss ich echt sagen. Ich beneide die ärztlichen Kollegen auch kein Stück um ihr Arbeitspensum zurzeit. Die gehen auch auf dem Zahnfleisch, genauso wie wir. Also ich bin relativ happy da, wo ich bin.
Okay, naja, dann hast du das ja auch mal besprochen. Weil ich bin selber gerade im Begriff, meine Dissertation anzugehen. Und ehrlich gesagt, frage ich mich mal, bist du total bescheuert? Das wäre ja nicht so, als hättest du nicht schon genug zu tun. Gut, jetzt habe ich keine Kinder. Und dann prügelt man sich noch sowas auf, ja?
Ja, das ist ja klar. Also ich habe da auch manchmal, da denke ich mir so, du brauchst eine Pause und jetzt machst du mal low und dann ist mir auf einmal, dann sitze ich so da und denke mir, was machst du denn jetzt? So. Die Unfähigkeit, mit Ruhe umzugehen irgendwie und mit Freizeit, hört sich total bescheuert an, aber ich habe das oft, wobei mir meine Freizeit wirklich knapp bemessen ist, aber dann habe ich mal Zeit und dann denke ich mir so, ich meine jetzt so, total bescheuert. Ne? Also ich brauche auch immer irgendwas zu tun. Ich brauche immer irgendwie ein Kleinprojekt oder sowas. Ja, ich muss beschäftigt sein.
Aber würdest du sagen, dass es also wie so eine Art Ratschlag an die Menschen, die uns dann jetzt zuhören, zum Thema Familie, Karriere, Laufbahn?
Also die Familie muss immer an erster Stelle stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss man sich selber einfach einschätzen können. Und das ist ja bei jedem anders. Also da kann ich ja auch nicht von mir auf andere schließen. Aber ich wollte das für mich einfach nicht, dass die Zeit für meine Kinder und mit meiner Familie so knapp bemessen ist, weil in 10 Jahren oder in 15 Jahren, wenn sie dann aus dem Haus sind und ich peinlich bin oder wie auch immer, wie es halt so ist mit Teenies, dann habe ich ganz viel Zeit verpasst und da gibt mir niemand die Hand und sagt so, danke Frau Böhler, dass Sie die ganze Zeit gearbeitet haben am Wochenende. Also davon hat niemand was. Ne? Da muss man seine Prioritäten dann ganz klar setzen, finde ich.
Ja, ist ja interessant. Guter Punkt. Also ich glaube, dass viele das total verkennen. Also ich muss jetzt wahrscheinlich mal einfach sagen, ja, ich sehe es auch so. Für mich war immer Karriere alles, ja. Sport, Laufbahn, Karriere, zack, zack, zack. Aber spätestens jetzt in Zeiten der Pandemie hat man ja gemerkt, oh, warte mal, es gibt ja vielleicht auch noch was anderes. Und da, Freizeit, oh Gott, Hobbys, meine Güte. Mhm. Ist ja. Schon noch mal auch, ich habe mich auch noch mal in dem letzten Jahr wirklich neu entdeckt, würde ich sagen.
Mhm. Ja, und das ist doch schön.
Ja. Ja, also ich muss sagen, mir fehlt auch sehr das andere, aber es ist auch schön, Zeit mal für sich zu haben, für Kleinstprojekte, wie du gesagt hast, im Haus. Ja, in der Wohnung. Ja. Oder auch einfach mal zu sagen, nö, ich muss heute nicht mehr irgendwo hindüsen. Mhm. Weißt du, Berlin und Auto ist ja auch jedes Mal schrecklich. Mhm. Ich muss nicht mehr irgendwie nach zu meinem Training da fahren, zweimal am Tag hin und her durch die Stadt, plus Job, plus weiß ich nicht. Und jetzt sagt man, ja gut, bestellt man sich was zu essen und legt sich hin und liest noch was. Mhm.
Ja, nur so für die Arbeit zu leben, das ist, glaube ich, ganz, ganz gruselig irgendwie. Das merken, also man merkt es dann mit der Zeit schon gar nicht. Also meine Freundin zum Beispiel, meine beste Freundin, die jetzt noch auf meiner Heimatstation, auf meiner alten Station arbeitet, die sagte jetzt so auch während der zweiten Welle, sie ist nur noch auf der Arbeit und ist nur noch zum Schlafen zu Hause eigentlich. Und wenn sie dann mal 3 Tage frei hat oder 4 Tage, dann ist sie so platt. Dann ist sie so platt, dass sie sich mit niemandem treffen mag. Mhm. Und da ist dir so viel Lebensqualität geraubt einfach. Ne?
Da gibt es auch einen sehr, sehr guten Spruch, den ich mir auch immer mal wieder selbst aufsage, beziehungsweise auch anderen, wo ich merke, okay, es ist an der Zeit, dass dieser Spruch gesagt wird. Und zwar, von innen sieht jedes Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter.
Mhm. Ja, stimmt. Stimmt, ist ein guter Vergleich, ja. Mhm.
Dann Metaebene mal... Ja, Paradigmenwechsel checken, alles klar. Irgendwie haut das hier gerade alles nicht hin. Ja, naja. Aber hast du denn sonst noch, willst du was loswerden? Unsere letzten Minuten laufen sozusagen. Was möchtest du gern unseren Zuhörern, Zuschauern noch mitgeben?
Ja, also ich glaube, so rein gesellschaftlich steckt viel Power in diesem Land. Ja? Das hat man gesehen an den ganz, ganz vielen großen Anti-Corona-Demos. Und deswegen glaube ich, wäre es doch auch möglich, sich zu engagieren, für eine bessere Pflege einzustehen und zu demonstrieren. Das wäre doch mal geil. Aber gar nicht mal für uns, also gar nicht mal zu sagen, hier, wir wollen, dass die Krankenschwestern bessere Arbeitsbedingungen haben, sondern für sich selbst. Für sich selbst und für seine medizinische Versorgung in der Zukunft, für unsere Kinder, für unsere Großeltern, für unsere Eltern. Weil das tun wir im Endeffekt ja für uns und nicht für andere. Und ich glaube, da muss es Widerstand geben. Widerstand ist wieder so ein schlechtes Wort, das kann man jetzt mit anderen Sachen assoziieren. Da muss es nicht, da muss es einfach, da muss man sich einfach überlegen, was man als Einzelner tun kann. Das würde ich mir wünschen. Ja.
Und was motiviert dich, trotz alledem Tag ein, Tag aus deinem Job nachzugehen und ihn so zu lieben?
Ich könnte nichts anderes machen. Also ich habe mich ja auch schon gefragt, Mensch, was ist denn deine Alternative, wenn dich das hier auffrisst und mir fällt nichts ein, außer vielleicht Buchhändlerin zu sein. Also ich liebe Buchhandlungen. Ne? Das wäre auch eine Option gewesen. Aber ich mache das gerne und ich will auch dabei bleiben. Es wäre jetzt auch nie eine Option zu sagen, ich mache dieses Influencertum hauptberuflich. Auf gar keinen Fall. Also das kommt... Es ist überhaupt keine Option für mich. Ich bin dafür gemacht, glaube ich. Das ist mir genetisch mitgegeben worden. Es macht mir Spaß. Deswegen bin ich trotzdem nicht berufen. Das ist auch ganz wichtig. Dieses Wort gefällt mir gar nicht. Also wir sind gut ausgebildet. Das ist eine Profession. Es ist keine Berufung. Also Altruismus hat in der Pflege mittlerweile nichts mehr zu suchen. Wir dürfen uns da nicht emotional erpressbar machen. Und ja, also ich... Wie gesagt, es ist ein wunderbarer Job, die Rahmenbedingungen machen ihn kaputt, nicht der Beruf an sich.
Und habt ihr sowas auch, habt ihr Petitionen geplant oder so Maßnahmen in diese Richtung?
Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, Petitionen, wie viele Petitionen habe ich schon unterschrieben und es ist gar nichts passiert. Mhm. Ja, und die Sternpetitionen, ich will meine Erwartungen jetzt auch nicht so hochschrauben, aber was passiert ist, ist einfach die Reichweite, die wir erzielt haben und auch, dass jeder Einzelne oder jeder, der das gelesen hat, auch wieder zum Nachdenken angeregt wurde. So, ja, und das muss man sich eben immer wieder verinnerlichen, was hier los ist. Aber ob die Petition an sich jetzt wirklich den durchschlagenden Erfolg bringt, weiß ich nicht. Und ob es zukünftige Petitionen tun, weiß ich auch nicht.
Also du glaubst, es wäre schon eine Maßnahme, wirklich mal auch auf die Straße zu gehen mit vielen Menschen?
Ja, 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 auf jeden Fall. Und wählen, weil die Partei, die gerade Gesundheitspolitik macht, das ist nicht die, die wir brauchen und die uns Gutes tut.
In diesem Sinne, dann lassen wir das mal so stehen. Franzi Böhler, ich danke dir sehr. An dieser Stelle nochmal Empfehlung, I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Gibt es als Taschenbuch für 12,99 und als E-Book für 9,99. Also das solltet ihr euch mal gönnen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten, ja, gibt es ja deinen Instagram-Account, The Fabulous Franzi. Und du hast gerne das letzte Wort.
Ja, mein letztes Wort. Ich hoffe, dass wir alle irgendwie zusammen mit ganz viel Eigenverantwortung diesen Kram irgendwie eindämmen können und dass vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht Ende des Jahres sich die allgemeine Situation wieder ein bisschen entspannt und wir alle wieder ein kleines Stück Lebensqualität zurückkriegen. Ich bin nämlich genauso genervt wie der Rest der Welt. Ja, geht uns ja allen gleich. Sitzen alle im selben Paddelboot, im Corona-Paddelboot.
Ich danke dir sehr. In diesem Sinne, alles Liebe und
sehr gerne.
Wir hören uns hoffentlich wieder.
Jawohl.
Tschüss.
Tschüss. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen ist wie wollen, nur krasser.